Wie lange habe ich gerufen, Herr, und du hörst nicht? Eine interessante Frage, die der Prophet Habakuk zu Beginn seines Prophetenbuches stellt. Habakuk war ein Prophet, sagt Kapitel 1, Vers 1 ganz deutlich. Er war vielleicht sogar ein Sänger im Tempeldienst, wie wir das in Kapitel 3, Vers 19 sehen können, wenn es dort zum Ende heißt, dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Die Bedeutung des Namens ist nicht ganz klar, vielleicht Umarmung oder Umarmer. Er wirkte ungefähr 600 vor Christus, also zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Oder besser gesagt zur Zeit, als das Volk, die zwei Stämme, in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Es kann sein, kurz davor oder während der Wegführung, denn die Wegführung geschah in drei Etappen. Und erst während der letzten Etappe, während der dritten Wegführung, alle drei geschahen durch die Babylonier, wurde auch dann die Stadt Jerusalem zerstört. Es ist ein außergewöhnliches Prophetenbuch, denn das, was wir haben, ist ein Gespräch zwischen Habakuk und Gott, und zwar über das Volk Gottes. Und das Schlüsselwort in diesem Prophetenbuch ist vielleicht dieses Wörtchen »Warum«, wodurch mehrere Fragen eingeleitet werden. Zu Beginn dieses Buches wird uns die Zeit gezeigt, in der Habakuk lebt. Und das Buch ist so geschrieben, auch wenn wir es ungefähr eindatieren können, dass es einen zeitlosen Charakter hat. Das heißt, es gilt in unserer Zeit genauso wie damals. Und die Schlüsselfrage ist hier vielleicht, oder der Schlüsselvers in Vers 4 von Kapitel 1 ist sehr wichtig. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor. Denn der Gottlose umzingelt den Gerechten, darum kommt das Recht verdreht hervor. Nun, das bedeutet natürlich nicht, dass das Wort Gottes an sich kraftlos ist, sondern das bedeutet, dass man dem Wort Gottes die Kraft nimmt, indem ein Gerechter da ist, jemand, der sich wirklich auf die Seite Gottes geschlagen hat und der bringt ein Gotteswort und dann wird eine Traube von Namensgläubigen um ihn herumstehen und dem werden dem Wort diese Kraft nehmen. Genau das ist das, was zur Zeit Habakuks passierte und das ist die Zeit, in der wir heute auch leben. Wenn jemand da ist, der sich wirklich auf die Seite Gottes schlägt und er äußert sich zu so kritischen Themen wie Gender und stellt sich auf die Seite der Bibel oder äußert sich zu dem Thema gottgemäße Ehe, wie sie in der Bibel beschrieben wird, oder über das Zusammenleben von Mann und Frau oder auch über das Thema Schöpfung oder Evolution, der muss damit rechnen, dass er von einer großen Menge von Namenschristen umzingelt wird und die sein klares Wort versuchen zu verdrehen. Und das ist das, worum es hier geht. Dadurch wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor. Nicht, weil das Wort Gottes an sich kraftlos ist, aber weil diese Traube von Namenschristen dem Wort diese Kraft nehmen. Habakuk sieht die Situation in dem Volk und er stellt die Fragen, wie lange, Herr, und warum lässt du mich Unheil sehen? Und das sind vielleicht Fragen, die wir auch im täglichen Leben haben, vielleicht manchmal auf persönliche Lebensumstände bezogen, wie Krankheit oder Schwierigkeiten in der Familie oder am Arbeitsplatz, wie auch immer. Und dann gibt Gott dem Habakuk eine Antwort, die wahrscheinlich niemand von uns gerne hören möchte. Er sagt, Habakuk, ich weiß das. Und meine Antwort ist, es wird noch schlimmer kommen. So eine Antwort möchtest weder du noch ich hören, wenn wir mit den persönlichen Nöten zu Gott kommen. Aber das ist oftmals die Realität des täglichen Lebens. Es ist nicht so, wie das in einigen Berichten steht, man betet zu Gott und kurze Zeit später ist die helfende Antwort Gottes da. Es kann oft passieren, dass man zu Gott betet und die helfende Antwort oder die Antwort, die wir gerne hätten, die kommt nicht. Das heißt nicht, dass wir Gott gleichgültig sind. Das sehen wir hier in diesem Kapitel. Gott spricht tatsächlich zu Habakuk, aber nicht so, dass er die äußeren Umstände ändert. Wir haben keine Handlungen hier in diesem Prophetenbuch. sondern Gott spricht zu Habakuk so, dass er das Herz, die Ausrichtung seines Herzens verändert. Und so haben wir in Kapitel 1 den fragenden Propheten, in Kapitel 2 den wartenden Propheten und in Kapitel 3 den anbetenden Propheten. Ich möchte in diesem Video nur eine Kurzübersicht über dieses Prophetenbuch geben. Es wird sicher weitere Videos geben, wo man sich dieses Buch genauer anguckt. Es wird kurz beschrieben, wie schrecklich die Zuchtrute sein wird, die Gott einsetzt. Eben dieses Volk der Chaldäer, dieses Volk der Babylonier, das Gott benutzen wird. Und Habakuk weiß um die Schreck, um die Brutalität dieses Volkes. Und darum sagt er auch dann und stellt eine zweite Frage in Vers 13: Warum schaust du Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Gott, wie kannst du ein so gottloses Volk einsetzen, um dein Volk zu züchtigen? Ein Volk, das noch viel schlimmer ist als dein Volk. Das ist die Frage, die Habakuk anschließend stellt, nachdem er erfährt, dass die Situation schlimmer werden wird. In Kapitel 2 haben wir dann einen kleinen Positionswechsel, denn Habakuk stellt sich auf seine Warte auf einen Turm und er will spähen, um zu sehen, was Gott jetzt mit ihm reden wird und was er dementsprechend erwidern wird. Dieser Ausdruck Warte ist ein sehr, sehr schöner Ausdruck. Auf meine Warte will ich treten, denn in 1. Samuel 22 wird dieses hebräische Wort mit wohlbewahrt übersetzt. Das heißt, er sagt, ich gehe auf diesen Turm und ich werde jetzt angucken, was passiert. Aber ich weiß, ich bin gleichzeitig an einem Ort, wo ich wohlbewahrt bin. Das heißt, der Prophet, der in Kapitel 1 diese Fragen hatte, der wartet jetzt hier auf eine Antwort Gottes. Aber Gott möchte gar nicht mit ihm diskutieren. Gott möchte gar nicht, dass Habakuk etwas erwidern kann. Deswegen spricht er nicht zu Habakuk, er zeigt ihm ein Gesicht. Und Habakuk schreibt dieses Gesicht auf und dann kommt der interessante Ausdruck, damit man es geläufig lesen könne. Das ist schwer zu übersetzen und einige meinen, das bedeutet, dass Habakuk dieses Gesicht auf Tafeln sehr, sehr groß eingegraben hat. Und wenn jemand schnell oder laufend dann vorbeigeht, dann kann er trotzdem das Gesicht erkennen. Ich glaube nicht, dass das die Bedeutung ist, denn es gibt noch eine zweite Bedeutung, dass wenn man dieses Gesicht erkennt, dass man dann anfängt zu laufen, und zwar zu laufen, um sein Leben vor Gott in Ordnung zu bringen, weil man sieht, dass das Gericht vor der Tür steht. Vielleicht ist jemand da, der noch keine lebendige Beziehung zu Gott hat. Dann vergiss nicht, das nächste große Ereignis wird nicht irgendein Weltkrieg sein, wodurch die ganze Erde zerstört wird, sondern das wird die Entrückung der Gläubigen sein. Und wenn du dich bis dahin nicht bekehrt hast, dann ist es ewig zu spät. Dann steht das Gericht direkt vor deiner Tür. Laufe und kehre um zu Gott. Was ist der Inhalt dieses Gesichtes? Es ist sehr interessant. Die Botschaft ist, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Nun, die Bedeutung ist klar, denn der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt es in Hebräer 10, indem er das Wörtchen es in der kommende verändert. Aber wir brauchen nicht Hebräer 10, um zu verstehen, was die Bedeutung ist. Sogar im Alten Testament und Johannes der Täufer hat eigentlich die Bedeutung dieser Worte verstanden. Psalm 118 ist ein Hinweis, wo wir auch etwas von dem Kommenden haben. Aber da wird er schon personifiziert in Vers 26. Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und es ist interessant in Matthäus 3, das ist eine dieser beiden Stellen im Neuen Testament, wo es, ich meine, auch um Johannes den Täufer geht. Da sagt er in Vers 11, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße. Dann hat er einen interessanten Namen für den Herrn Jesus, der nach mir kommende, aber ist stärker als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin. Das heißt, der Jesus wird hier genannt als der Kommende. Und etwas später greift Johannes der Täufer das noch einmal auf, als er im Gefängnis ist. Und dann schickt er seine Jünger zu dem Herrn Jesus in Matthäus 11, Vers 3. Und dann lässt er ihn wieder durch den gleichen Namen ansprechen. Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Das heißt, hier ist relativ klar, dass mit dem Gesicht es wird kommen, es wird nicht ausbleiben, ein wunderbarer Hinweis auf den Herrn Jesus gegeben ist. Und wem das nicht reicht, wie gesagt, in Hebräer 10, Vers 36, da wird auf diese Stelle eingegangen, es wird zitiert und der Heilige Geist verändert etwas und macht es völlig klar. Hebräer 10, Vers 37, Entschuldigung, denn noch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Und anschließend heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und das zeigt uns, dass dieses Zitat ganz klar aus Habakuk 2 ist. Hier lernen wir auch, warum der Heilige Geist manchmal bei einem Zitat einige Worte ändert. Er macht dadurch manchmal Zitate klarer, dass der Bezug klarer ist, auf das es sich, worauf es sich bezieht. Also die Botschaft in Kapitel 2 ist, dass Gott seinen Sohn in die Lebensumstände von Habakuk bringt. Es ist also nicht so, dass Gott überhaupt nicht reagiert auf dieses Gebet, auf diese Fragen, auf diese Ausrufe von Habakuk. Gott reagiert auf der einen Seite, dass er sagt, ja, die Situation wird noch schlimmer werden. Auf der anderen Seite sagt Gott zu Habakuk, ich werde aber meinen Sohn in deine Lebensumstände hineinbringen. Und das ist die Situation, die für uns ganz genauso gültig ist. Das ist eine Verheißung, die wir haben, dass wir unseren Weg nicht allein zu gehen brauchen, sondern dass Gott uns begleiten wird, dass uns der Herr Jesus begleiten wird bei unserem Weg über diese Erde. Und in Kapitel 3, dann sehen wir, dass aus diesem wartenden Habakuk ein anbetender Habakuk wird. Die Umstände verschlimmern sich tatsächlich, auch wenn der Feind noch nicht richtig dort ist. Aber in diesem großartigen Gebet, was wir in Kapitel 3 haben, übrigens kann man daran sehen, dass die Überschriften in den Psalmen, die Musikanweisungen, dass sie tatsächlich zum Bibeltext gehören, auch wenn sie bei einigen Bibeln nicht mitgezählt werden. Denn Kapitel 3, Vers 1 beginnt Gebet Habakuks des Propheten nach Schigjonot. Und das ist eine Musikanweisung. Es bedeutet wahrscheinlich in bewegten Rhythmen. Und das ist ein Vers, der steht ganz klar im Fließtext. Und deswegen gibt es überhaupt kein einziges Argument, diese Anweisungen in den Psalmen nicht mit dazu zu zählen. Nun hier bei diesem Gebet, was Habakuk spricht, da sehen wir am Ende, wie Gott das Herz von Habakuk verändert hat. Noch einmal, die Umstände sind die gleichen. Aber wenn Habakuk am Anfang diese Fragen stellt, warum und weshalb, und der Chaldäer jetzt immer näher rückt und ein riesiges Heer der Babylonier ankommt, dann sehen wir, dass Habakuk hier nicht verzweifelt, sondern es ist sehr bewegend, was wir am Ende von Kapitel 3 sehen. Es ist klar, dass das Gericht Gottes kommen wird. Habakuk ist das völlig klar. Diese Zuchtrute wird kommen, weil dieses Volk so gottlos ist. Aber Habakuk ist auch klar, dass Gott den Gerechten in einer besonderen Weise bewahren wird, auch in so schweren Zeiten. Dann heißt es in Vers 16, ich vernahm es und es zitterte mein Leib. Bei der Stimme bebten meine Lippen. Morschheit drang in meine Gebeine, und wo ich stand, erzitterte ich. Es war mehr oder weniger ein hoffnungsloser Zustand. Aber dann kommt dieser wunderbare Ausdruck, ich werde ruhen am Tag der Drangsal. Wenn derjenige gegen das Volk heranzieht, der es angreifen wird. Dieser fragende, dieser sorgenvolle Habakuk kommt am Ende zu dem einzigartigen Ergebnis: Wenn die Not noch so groß ist, wenn die Gefahr noch so groß ist, wenn der Feind direkt vor meiner Tür steht, dann werde ich nicht resignieren, dann werde ich nicht weglaufen, dann werde ich nicht fliehen, sondern ich werde ruhen am Tag der Drangsal. Er hat ein völlig ruhiges Herz. Das hat Habakuk nicht bekommen aufgrund von eigener Kraft oder von eigener Stärke, sondern weil Gott seinen Sohn in seine Lebensumstände hineingebracht hat. Habakuk ist ein wunderbares Beispiel für einen Gläubigen, der ein Loblied während der Nacht anstimmen kann. Wir haben einige Beispiele für so etwas im Neuen Testament, zum Beispiel in Apostelgeschichte 16, wo Paulus und Silas, nachdem sie ausgepeitscht waren und sich im Gefängnis befanden und ihre Füße in dem Stock befestigt waren, dass sie ein Loblied anstimmen konnten. Ungläubige Menschen sind dazu nicht in der Lage. Es gibt ja diesen Vers bei Hiob, in Hiob 35, wo im Endeffekt gezeigt wird, dass ungläubige Menschen das nicht können. In Vers 10 heißt es, Hiob 35, Vers 10, aber man spricht nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Gesänge gibt in der Nacht. Aber der Gläubige, der kann das auch in schwierigen Lebenssituationen. Eben dann, wenn er die Blickrichtung seines Herzens ändern lässt, dass es ausgerichtet ist auf den Herrn Jesus. Noch einmal, wir haben nicht die Verheißung, dass Gott unsere Lebensumstände verbessert, dass Gott alle Gefahren, alle Schwierigkeiten wegnimmt. Aber wir haben die Verheißung, dass er seinen Sohn in unsere Lebensumstände hineinbringt. Und dann ist das Ergebnis, ich werde ruhen am Tag der Drangsal.